Herzlich willkommen bei Start Easy Invest. In einer Marktwirtschaft können sich die Preise von Waren und Dienstleistungen immer wieder ändern. Steigen die Preise von Waren und Dienstleistungen allgemein und nicht nur die Preise einzelner Produkte, so nennt man dies Inflation. In der Folge 23 geht es um die Inflation, welche Rolle der Leitzins einnimmt und warum die Notenbanken immer von Basispunkten sprechen. Ich bin Arvid und wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Die Inflation. Ein Wort, das sogar unsere ganz Kleinen schon kennen. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen und bedeutet aufblähen oder sich aufblasen. Unter einer Inflation ist zu verstehen, dass sich der Preisdurchschnitt aller Waren über einen längeren Zeitraum erhöht und die Kaufkraft des Geldes sinkt. Es existieren zwei bekannte Theorien, welche die Inflation im Zusammenhang zwischen der Geldmenge und dem Preis erklären. Die Monetaristen sind der Auffassung, dass die Geldmenge den Preis bestimmt. Je mehr Geld im Umlauf ist, umso höher sind auch die Preise und der Wert des Geldes sinkt. Dafür verantwortlich sind die Notenbanken. Sie bestimmen, wie viel Geld in Umlauf gebracht wird. Es wird das Ziel verfolgt, über die Geldmenge die Inflation zu steuern. Steigen die Preise sehr schnell, wird die Geldmenge verringert. Bei einer geringen Inflation wird die Geldmenge erhöht. Das ist die Theorie, welche von den Monetaristen vertreten wird. Demgegenüber stehen die Keynesianer. Sie sind der Auffassung, dass der Preis die treibende Größe darstellt. Ganz nach dem Prinzip Angebot und Nachfrage. In einer gut laufenden Wirtschaft ist die Nachfrage nach Konsumgütern hoch. Unternehmen wollen die Nachfrage bedienen und produzieren mehr Konsumgüter. Wenn mehr produziert wird, werden auch mehr Mitarbeiter benötigt. Diese erhalten für ihre Arbeit einen Lohn, welches wiederum für Konsumgüter ausgegeben wird. So setzt sich der Kreislauf fort. Sinkt die Nachfrage, springt der Staat ein und steigert die Nachfrage künstlich. Das macht sie durch gezielte Staatsausgaben. Nach der Theorie der Keynesianer stabilisiert es die Wirtschaft wieder und zahlt sich durch höhere Steuerausgaben in boomenden Zeiten wieder aus. Welche von beiden Theorien richtig oder falsch ist, lässt sich nicht eindeutig ermitteln. Beide steuern auf ihre Art und Weise die Wirtschaft, sorgen für Arbeitsplätze, steigende Löhne und einer hohen Nachfrage. Schlussendlich sind es jedoch beides nur Theorien. Die reale Wirtschaft wird von vielen Faktoren beeinflusst. Die europäische Inflation ist getrieben von einer Gasknappheit, durch den Krieg in der Ukraine, dass Putin den Gashahn zudreht, sowie Lieferengpässen, wodurch die Unternehmen ihre Preise erhöhen. Wie wird die Inflation ermittelt? Zur Berechnung der Inflation wird ein Warenkorb zusammengestellt. Insgesamt befinden sich um die 650 Produkte in diesem Warenkorb. Jeder von uns hat beim Einkaufen eine andere Gewohnheit. Deshalb kann auch nicht jedes Produkt dieselbe Gewichtung erhalten. Bei der Bestimmung der Inflationsrate werden alle Waren und Dienstleistungen berücksichtigt, die von den privaten Haushalten konsumiert oder in Anspruch genommen werden. Hierzu zählen Produkte des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel, Gebrauchsgüter wie ein Computer und Dienstleistungen wie zum Beispiel der Friseurbesuch. Die 650 Produkte werden dahingehend verglichen, was sie noch vor einem Jahr gekostet haben. Die Differenz ergibt dann die Inflationsrate. Der Leitzins und die Notenbank. Der Leitzins ist das wichtigste geldpolitische Instrument der Zentralbanken. Der Leitzins ist der Zinssatz, zu dem sich die Banken bei den Zentralbanken Geld leihen können. Über die Höhe des Leitzinses entscheidet die jeweilige Zentralbank, welche somit einen direkten Einfluss auf die Geldmenge innerhalb eines Währungsraumes einnimmt. Die Europäische Zentralbank, auch bekannt als EZB, legt den Leitzins für den Euroraum fest. In Japan bestimmt die Bank of Japan den Leitzins und in den USA übernimmt diese Aufgabe die Federal Reserve System, auch bekannt als Fed. Welche Funktion übernimmt der Leitzins? Der Leitzins ist ein wichtiges geldpolitisches Steuerungsmittel und eine Veränderung hat immer eine geldpolitische Signalwirkung. Die Zentralbanken beeinflussen damit die Inflation oder Deflation in einem Währungsraum. Die wirtschaftliche Situation eines Landes wird in Konjunkturphasen unterteilt. Konjunkturphasen verlaufen nicht geradlinig, sondern wie eine Welle. Ein Hochpunkt wird als Hochkonjunktur und ein Tiefpunkt als Tiefphase bezeichnet. Dazwischen ist von Auf- und Abschwung die Rede. Nehmen wir mal an, ein Land befindet sich in der Phase der Hochkonjunktur und droht in einen Abschwung zu geraten. Gleichzeitig befindet sich die Inflationsrate bei 10%. Die Zentralbank kann durch die Erhöhung des Leitzinses die Inflationsrate von 10% senken und somit die Wirtschaft etwas abkühlen. Die Folge? Die Nachfrage nach Krediten durch Unternehmen oder Privatpersonen sinkt. Denn eine Bank reicht den höheren Zins in der Regel an ihre Kunden weiter. Die wenigen werden mit teuren Krediten Projekte finanzieren. Betrachten wir den umgekehrten Fall. Die Konjunktur schwächelt und muss angekurbelt werden. Durch die Senkung des Leitzinses steigt die Geldmenge und auch die Inflationsrate. Für Privatpersonen und Unternehmen ist es nun lukrativ, einen Kredit aufzunehmen und damit Projekte zu finanzieren. Das hat zur Folge, dass die Nachfrage nach Gütern steigt, zum Beispiel Konsumgüter oder Verbrauchsgüter. Und so kommen wir wieder in den Kreislauf hinein. Die Unternehmen müssen mehr produzieren, dafür benötigen sie mehr Mitarbeiter, welche ein Gehalt erhalten. Und wofür geben Menschen ihr Gehalt aus? Richtig, für Güter. Ganz vorne mit dabei die Konsumgüter. Neues Handy, neues Auto, neuer Fernseher. Dieser Kreislauf kurbelt die Wirtschaft an und die Gefahr einer Deflation wird entgegengewirkt. Mit der Leitzinspolitik übt eine Zentralbank auch einen direkten Einfluss auf die Anlageentscheidungen von Banken und Privatpersonen aus. Ein hoher Leitzins begünstigt das Angebot nach Festgeld- oder Tagesgeldanlagen. Eine Bank nimmt das Kundengeld, legt dieses bei der Zentralbank an und erhält durch den hohen Leitzins eine attraktive Kondition. In Zeiten eines niedrigen Leitzinses müssen Banken Gebühren bei der Zentralbank bezahlen. Wir kennen das unter dem Begriff Negativzinsen. Da niemand für herumliegendes Geld Gebühren zahlen möchte, wird dieses lieber in Aktien, ETFs und anderen Finanzprodukten investiert. Die eben beschriebenen Leitzinsmaßnahmen und deren Folgen sind natürlich nur vereinfacht beschrieben. Es ist leider nicht so, dass eine Zentralbank nur an den Stellschrauben Geldmenge und Zins drehen muss, um die Wirtschaft auf Wachstum, Wohlstand, Stabilität und sozialen Ausgleich zu justieren. Es ist eher so, dass eine Notenbank auf die aktuelle Wirtschaftssituation nur reagieren kann und gemäß ihren Maßnahmen versucht, einen Einfluss auszuüben. Die Basispunkte. Wenn die Notenbank über die Anpassung des Leitzinses spricht, ist immer die Rede von Basispunkten. Basispunkte erleichtern das Verständnis von prozentualen Veränderungen. Ein Basispunkt entspricht einer Veränderung von 0,01%. Aktuell wird versucht, die Inflation in der Höhe von 25, 50 oder 75 Basispunkten zu bekämpfen. Das entspricht einer Anpassung von 0,25, 0,5 oder 0,75%. Bei der letzten Sitzung der EZB vom 8. September 2022 wurde der europäische Leitzins um 75 Basispunkte angehoben. Das bedeutet, dass sich der Leitzins von 0,5 auf 1,25% erhöht hat. Jetzt darf man das nicht belächeln und meinen, das sei ja wenig. Ganz im Gegenteil. Eine Zinserhöhung von 75 Basispunkten gilt als sehr stark. Seit der Einführung des Euro im Jahr 2002 hatte es eine solche Erhöhung noch nie gegeben. Zugleich stellte die EZB um Christine Lagarde in Aussicht, den Leitzins in den nächsten Monaten weiter zu erhöhen. Zusammengefasst, eine Veränderung des Leitzinses wird in Basispunkten angegeben. Dabei entsprechen 100 Basispunkte eine Veränderung um 1%. Kommen wir mal zur ETF-Vorstellung und dafür geht es nach Indien. Indien ist eines der größten und am stärksten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Der MSCI India Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen des indischen Aktienmarktes. Unter den Top 3 befindet sich Indiens größtes Unternehmen mit Sitz in Mumbai. Das Unternehmen Reliance Industries generiert seinen Umsatz mit Erdöl, Textilien, dem Einzelhandel und der Telekommunikation. Auf Rang 2 mit einer Gewichtung von 6,7% befindet sich das weltweit tätige IT-Unternehmen Infosys Technologies. Sie bezeichnen sich als Marktführer für digitale Services und Consulting mit mehr als 335.000 MitarbeiterInnen weltweit. Ebenfalls in Mumbai sitzt das Kreditinstitut ICICI, was Industrial Credit and Investment Corporation of India bedeutet. In dem MSCI India ETF sind sie mit 6,1% vertreten. Der Kurs vom MSCI India ETF liegt bei 7,37 Euro. Die jährlichen Kosten, also die TER, betragen 0,65%. Der Fonds verwaltet ein Vermögen von 1,9 Milliarden US-Dollar. Und es handelt sich um einen thesaurierenden ETF. Der Kurs ist seit dem 24. Mai 2018 um rund 69% gestiegen. Es ist wieder Zeit für die Frage aller Fragen. Welches Vermögen hätte man heute mit einer monatlichen Investition von nur 25 Euro seit Mai 2018? Das investierte Kapital läge bei 1.300 Euro. Über die jährliche Wertentwicklung kämen 832 Euro hinzu und das Vermögen läge heute bei 2.132 Euro. Gar nicht mal so schlecht für eine Performance von nur 5 Jahren. Indien ist auch bei den Emerging Markets gelistet. Die Performance der letzten 5 Jahre sah sehr gut aus. Auch aktuell performt der ETF mit 9% im grünen Bereich. Einzig die laufenden Kosten in Höhe von 0,65% sind im Vergleich sehr teuer. Den Abschluss beschert uns heute Fritz Kornfeld, welcher sich literarisch als Ron Kritzfeld ausgab. Der Chemiker wurde 1921 in Ostpreußen geboren und veröffentlichte mehrere Bücher mit Schüttelreimen und Aphorismen. Kurssturz: Wertpapier auf dem Weg zu seinem Papierwert. Du möchtest auch Geld an der Börse anlegen? In meinem Podcast erhältst du das nötige Wissen dazu. Das Wissen alleine bringt dir jedoch kein Geld ein, wenn du es nicht praktisch einsetzt. Deshalb gibt es von mir jetzt 5 Easy Invest-Punkte für deinen Start. Kenne deine Ist-Situation. Welche Ein- und Ausgaben hast du jeden Monat? Welches Ziel verfolgst du? Schreibe auf, was du erreichen möchtest. Soll es eine Investition in deine Altersvorsorge sein? Hast du einen besonderen Wunsch, den du dir in ein paar Jahren erfüllen möchtest? Befindest du dich im Studium oder einer Ausbildung und musst in ein paar Jahren das BAföG zurückzahlen? Oder soll es eine Investition in deinen Nachwuchs sein? Bezogen auf dein Ziel musst du dir eine Anlagestrategie zurechtlegen und diese konsequent verfolgen. Wähle einen kostengünstigen, besser noch kostenlosen Broker aus. Und fünftens, finde das Finanzprodukt, welches zu dir passt und womit du dich wohlfühlst, und investiere. Ich biete dir an, dich auf diesem Weg zu begleiten. Es ist eine Abkürzung für deinen optimalen Start. In den Shownotes findest du den Link zum Buchungsportal, wo du dir deinen Wunschtermin aussuchen kannst. Starte jetzt dein Easy Invest. Wenn alles klappt, wird es in der nächsten Folge ein Interview geben. Mehr verrate ich euch noch nicht. Ich würde mich freuen, wenn du mir eine Bewertung dalassen würdest. Auf meinem Instagram-Kanal kannst du alles im Laufe der Woche nochmal nachlesen. Schau doch gleich vorbei. Ich wünsche dir einen schönen Start in die Woche und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder als Hörerin und Hörer begrüßen zu dürfen.
Risikohinweis: Die besprochenen Finanzprodukte stellen keine Handlungsempfehlung oder Anlagenberatung dar. Mein Papa und Start Easy Invest haften nicht für entstandene Verluste. Deine Gedanken, dein Geld, deine Entscheidung.